Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. Sechster Vortrag, Professor Dr. Jörn Leonhardt. Ihr seid besiegt, noch vor der Niederlage. Schriftsteller im Ersten Weltkrieg zwischen Euphorie und Desillusion.
Von Mund zu Mund wurde es geflüstert. Mit Windeseile flog die Sorge über die Riesenstadt und hinterließ eine pleierne Ruhe. Ein unentschlossener Ernst sprach aus allen Gesichtern. Um 4 Uhr war Berlin wie ausgestorben. Gegen 5 Uhr strömte es von den Vororten wieder zurück in die Hauptstadt. Heute Abend musste die endgültige Entscheidung fallen. In geschlossenen Gruppen zog die Menge durch die Straßen. Viel gesprochen wurde nicht. Auch für die Polizisten gab es keine Arbeit. Ein Bann lag über allem. Da kam plötzlich Leben in die Menge. Ein Strom floss die Linden herunter. Plötzlich leuchteten die elektrischen Lichtreklamen, die bisher erloschen waren, auf und ihre Flammenzeichen schrien hinaus: Krieg, mobil. Und die Menge schrie mit: Krieg, Krieg. Ein Jahr vor den Schüssen von Sarajevo am 28. Juni 1914 war in Berlin bereits in 6. Auflage ein Roman erschienen, aus dem ich eben zitiert habe. Er schilderte in der damals populären Form einer Zukunftsfiktion den möglichen Ablauf eines Kriegsausbruchs und einer Mobilmachung in Deutschland. Ausgangspunkt des Zukunftsromans mit dem Titel Kriegsmobil war die Situation in der deutschen Metropole nach dem Eingang eines fiktiven russisch-französischen Ultimatums. Schon in dieser Fiktion von 1913 ging die vorweggenommene Stimmung bei einem möglichen Kriegsausbruch nicht in einer befreienden Euphorie und nicht in einer Welle von Patriotismus und bejahender Kriegsbegeisterung auf. Stattdessen überwog auch in der Fiktion eine besondere Mischung aus Anspannung und Stille, aus Konzentration und Angst. Diese Überlagerung von ganz widersprüchlichen Emotionen, sie zeigte sich dann auch in der Wirklichkeit des August 1914. Und das gerade bei Intellektuellen und Schriftstellern, bei Künstlern, bei Publizisten und Wissenschaftlern. Franz Kafkas berühmt gewordene, unbeabsichtigt lakonische Tagebucheintragung vom 2. August 1914, Zitat: Deutschland hat Russland den Krieg erklärt, nachmittags Schwimmschule, kam in ihrem eigentümlich unverbundenen Nebeneinander von Epochenwende und Alltag der unmittelbaren Wahrnehmung der Zeitgenossen wohl näher als die nachträglichen Versuche, den August 1914 zum historischen Wendepunkt zu stilisieren und ihm aus dem Rückblick einen universellen Sinn zuzuweisen, der sich erst aus den Folgen des Krieges ergeben konnte. Von Anfang an nahmen die bürgerlichen Eliten und zumal die deutschen Intellektuellen besonderen Anteil an diesem Krieg. Sie betonten demonstrativ ihre Verbundenheit mit der eigenen Nation. Diesem Krieg der Geister, diesem Kulturkrieg, der besonderen Verarbeitung von Kriegserfahrungen durch Intellektuelle, durch Schriftsteller und Publizisten, durch Wissenschaftler und Künstler ist der folgende Vortrag gewidmet. Ich möchte einleitend etwas sagen über die Erwartungen des kurzen Krieges, über die Umbrüche der Lebenswelten, über die Versuche von Intellektuellen, sich selbst zu versichern, aber auch ihre eigene Gesellschaft deutend zu versichern. Ich möchte zweitens etwas sagen über die europäische Dimension dieses Kulturkrieges, der nicht allein ein deutsches Phänomen war. Ich möchte dann etwas sagen über die Fortsetzung dieser Kulturkriege nach 1914, vor allen Dingen im Blick auf das Brüderpaar Heinrich und Thomas Mann. Und am Schluss eingehen auf die Entwertung, die Desillusionierung, aber auch die Suche nach neuen Werten, die die Kriegserfahrung der Schriftsteller bis 1918 prägte. Seit 1912 lebte der deutsche Schriftsteller Hermann Hesse in der Schweiz. Im September 1914 schrieb er einen Artikel, der am 3. November 1914 dann in der Neuen Zürcher Zeitung erschien. Unter dem bezeichnenden Titel »O Freunde, nicht diese Töne«, der sich bewusst auf den humanistischen Universalismus von Schillers Ode an die Freude bezog, registrierte Hesse, dass sich unter den Eliten, den künstlerischen, den wissenschaftlichen Eliten aller kriegführenden Staaten in Europa der Internationalismus, der Kosmopolitismus von Kunst, Literatur und Wissenschaft innerhalb weniger Wochen in einen umso schärferen Antagonismus verwandelt hatte. Da sind uns, schrieb Hesse, in letzter Zeit betrübende Zeichen einer unheilvollen Verwirrung des Denkens aufgefallen. Wir hören von Aufhebung der deutschen Patente in Russland, von einem Boykott deutscher Musik in Frankreich, von einem ebensolchen Boykott gegen geistige Werke feindlicher Völker in Deutschland. Hesses Artikel spiegelte eine hochambivalente Situation wider, und sie galt zumal für den Schriftsteller selbst. Noch zu Kriegsbeginn hatte sich Hesse bei der deutschen Botschaft als Kriegsfreiwilliger gemeldet, war aber wegen seiner Kurzsichtigkeit als untauglich eingestuft und zur Kriegsgefangenenfürsorge in der Schweiz abgestellt worden. In seinem Artikel kritisierte er die deutschen Schriftsteller und Wissenschaftler, und die deutschen Reaktionen auf den Brief waren entsprechend aggressiv. Viele Kollegen wandten sich jetzt von ihm ab, stigmatisierten ihn als einen Vaterlandsverräter, der die eigene angegriffene Nation im Stich ließe. Hesse selbst sah sich in eine schwere politische Auseinandersetzung und eine schwere persönliche Krise verwickelt, und noch Jahre später sollte er sie als entscheidende Wende seines Lebens bezeichnen. Hermann Hesse identifizierte einen Konflikt, in dem jene Intellektuelle eine wesentliche Rolle spielten, die in den Jahren und Jahrzehnten vor Ausbruch des Krieges vielfach von der besonderen Internationalisierung profitiert hatten. Der Internationalisierung der Universitäten, gerade der deutschen Universitäten, aber auch des Kunst- und Literaturbetriebs, die nun aber die Loyalität zu ihrer eigenen Nation über alles stellten. In dem sich seit August 1914 entfaltenden Wettbewerb intellektueller Kriegsdeutungen ging es darum, sich national selbst zu vergewissern, den Krieg durch die Suggestion von Selbst- und Feindbildern zu rechtfertigen und zugleich den Ort der Intellektuellen in ihren eigenen Kriegsgesellschaften zu bestimmen. Und weil es für diesen Weltkrieg zunächst keine politischen Rechtfertigungen gab, weil eine ernsthafte Diskussion um konkrete Kriegsziele sich erst seit Herbst 1914 abzeichnete, füllten diese, wie ich sie nenne, intellektuellen Positionsdebatten auch ein gewisses Deutungsvakuum in den ersten Wochen. Die Reaktionen von Schriftstellern zu Kriegsbeginn, sie waren vielschichtig. Es machte einen großen Unterschied, ob es sich um öffentliche Äußerungen oder private Aufzeichnungen handelte. Während Hugo von Hofmannsthal in der Neuen Freien Presse in Wien das euphorische Kriegsgedicht Österreichs Antwort publizierte, vermerkte Arthur Schnitzler unter dem 5. August desillusioniert in seinem Tagebuch, Zitat, im Hotel die Nachricht von der Kriegserklärung Englands an Deutschland. Nun also der Weltkrieg, der Weltruin. Ungeheure und ungeheuerliche Nachrichten. Wir erleben einen ungeheuren Moment der Weltgeschichte. In wenigen Tagen hat sich das Bild der Welt völlig verändert. Man glaubt zu träumen und alle Menschen sind ratlos. Es gab ganz andere Reaktionen. Mit seinem Roman Baboukin von 1912 gehörte Karl Einstein zu den wichtigsten Autoren des deutschen Expressionismus. Aber im August 1914 war er innerhalb weniger Stunden einer der von den Ereignissen Euphorisierten, die innerhalb kürzester Zeit ihr gesamtes altes Leben und auch ihre Überzeugungen hinter sich ließen. Innerhalb weniger Tage wurde aus dem kritischen Schriftsteller ein Soldat. Seine ersten Eindrücke als Freiwilliger in der Kaserne berichtete er seinem Schriftstellerkollegen Robert Musil. Ein einziges Zeugnis der Unordnung, der aufgeregten Situation, eines Chaos, ja einer Regellosigkeit, die einherging mit einem völlig veränderten Lebensrhythmus. Zitat, Einstein erzählt, in den Kasernen völlige Unordnung und Entfesselung, mit Ausnahme des Dienstes, überall zentimeterhoher Schmutz, Notlager, Trinken. Es wird wie verrückt gestohlen, Koffer werden erbrochen, liegen lassen darf man überhaupt nichts. Einstein sagt, er weiß nicht, was es ist, es sitzt auch in ihm. Er braucht keine Bürste, aber er stiehlt drei, stiehlt eine vierte und stürzt auf den Mann los. Du hast meine Bürste, nimmt sie mit Gewalt. Ganzen Abteilungen in der Kaserne werden, wie er berichtet, die Gewehrverschlüsse entwendet, sinnlos versteckt und verstreut. Ehemalige Richter und Rechtsanwälte, nun in Uniform, sagen einander, als wäre es nichts, du hast meine Koppel geklaut. Man hat das Gefühl, passt man nicht sehr auf, fallen alle übereinander her. Der expressionistische Dichter kannte nur noch einen Lebensinhalt, noch einmal Zitat bei Musil, Einstein ist völlig begeistert, alles andere ist ausgelöscht. Schläft er bei und mit seiner Frau, hat er nur Interesse für sein Knopfputzmittel und sein Arbeitszimmer betritt er überhaupt nicht mehr. In den Kulturkrieg der Intellektuellen mischte sich aber schon im Sommer 1914 auch ein eigentümliches Bewusstsein vom schwierigen Umbruch der Zeit, der alle Werte und Erfahrungen in Frage zu stellen schien. Am 2. August 1914 hielt Ernst Troeltsch, Theologieprofessor an der Universität Heidelberg, eine, wie ich meine, bemerkenswerte Rede. Sie ging nicht auf im situativen Patriotismus der Stunde, in den deutschen Ideen von 1914, die man gegen die französischen Ideen von 1789 und später gegen den Händlergeist der Engländer ausspielte, sondern er blickte über den Moment hinaus. Troeltsch führte aus, dass dieser Krieg nicht mehr mit den poetischen Waffen und im Zeichen ritterlicher Kampfethiken des frühen 19. Jahrhunderts ausgetragen werde, wie die Romantiker das vielleicht erwartet hatten. Im Zeichen von neuen Maschinenwaffen war ein klassischer Heldenkampf gar nicht mehr vorstellbar und Troeltsch ahnte bereits die Dimensionen eines unabsehbar langen Krieges. Es sind, so sprach er, die technischen, die mühseligen Waffen des modernen Krieges mit unendlicher Vorbereitung und Berechnung, mit der Unsichtbarkeit des Gegners und der Bedrohtheit aus unbekannten Richtungen, mit der ganzen verwickelten Fürsorge für die ungeheuren Massen und einem gewaltigen Sicherungs- und Deckungsdienst. Es sind die Waffen der Berechnung, der Besonnenheit und der Ausdauer. Und nur an einzelnen Höhepunkten wird es noch das dramatische Heldentum geben, nachdem die Seele der Jugend jetzt lechzt. Vor allem aber war sich der Heidelberger Theologe Troeltsch sicher, dass der Krieg alle überkommenen Sicherheitsversprechen, alle auf Rationalität beruhenden sozialen und staatlichen Ordnungsstrukturen des 19. Jahrhunderts und damit eben auch die Basis bürgerlicher Kultur radikal in Frage stellen werde. So zerbrechen, schrieb er, auch uns heute alle rationellen Berechnungen, alle Kurszettel und Kalkulationen, alle Versicherungen und Zinsberechnungen, die Sicherstellungen gegen Unfälle und Überraschungen, ja, der ganze kunstreiche Bau unserer bürgerlichen Gesellschaft hat längst aufgehört und über uns allen liegt das Ungeheure, das Unberechenbare, die Fülle des Möglichen. Auch der international einflussreiche klassische Philologe und Wissenschaftsorganisator Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, geboren 1848, seit 1894 an der Berliner Universität und seit 1902 Präsident der Preußischen Akademie, nahm in zahlreichen Reden und Aufsätzen Stellung zum Krieg. Zum ideologisch wichtigsten Gegner für ihn wie für viele deutsche Intellektuelle wurde nicht Frankreich, sondern Großbritannien, in dem sich hier die Leitmotive des angeblichen Neides auf Deutschlands wirtschaftliche und wissenschaftliche Erfolge, auf Deutschlands Freiheit mit der Vorstellung verband, dass der britische Krieg ein unehrlich ausgetragener Kampf einer von bloßem Materialismus geprägten Gesellschaft sei. Zitat aus einer Rede, die Möllendorf Anfang August 1914 in Berlin hielt: Was gönnen die Engländer uns nicht? Sie gönnen uns nicht unsere Freiheit, unsere Selbstständigkeit wollen sie untergraben, jenen Bau der Ordnung, der Gesittung und der freilich selbstbewussten Freiheit. Wenn der englische Marineoffizier jetzt durch ein feines, schönes Glas hinausschaut, sich umschaut nach deutschen Kreuzern, so ärgert ihn vehement, dass das Glas in Jena geschliffen sein wird. Und die Kabel, die durch die Meere ziehen, sie sind zum größten Teil in Charlottenburg bei AEG verfertigt. Die Güte der deutschen Arbeit wurmt ihn. Wilamowitz war Unterzeichner des berühmten Aufrufs an die Kulturwelt und er war Initiator der Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches und damit einer der wichtigsten intellektuellen Akteure in diesem Krieg der Geister. Den Anlass für diese Entwicklung und für diese Aufrufe bot die Zerstörung der mittelalterlichen Bibliothek im belgischen Löwen durch deutsche Truppen. Der französische Schriftsteller Romain Rolland, ein ausgesprochener Bewunderer deutscher Kultur und wegen seiner pazifistischen Position wie Hesse in die Schweiz emigriert, schrieb unter dem Eindruck dieser Nachrichten noch im September 1914 an Gerhard Hauptmann. An Gerhard Hauptmann als den führenden Repräsentanten der deutschen Literatur. Und in diesem Schreiben konfrontierte er die Kulturtradition Goethes und Schillers mit der Kriegspraxis der Deutschen, die ihn an Attila und die Hunnen erinnere. Die deutschen Reaktionen von Hauptmanns Antwort, in der er die Zerstörungen bedauerte, sie aber gegen die zerrissene Brust eines einzigen deutschen Soldaten gering wertete, bis hin zur Antwort der 93 deutschen Intellektuellen im Aufruf an die Kulturwelt, sie entfachten einen Überbietungswettbewerb intellektueller Kriegsdeutungen. Der Aufruf der deutschen Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler von Anfang Oktober 1914 wurde in allen großen deutschen Tageszeitungen publiziert und innerhalb von 2 Wochen in mehr als 20 Sprachen übersetzt. In diesem Aufruf verwahrten sich die deutschen Intellektuellen gegen internationale Kritik am preußisch-deutschen Militarismus und Vorwürfe im Zusammenhang mit den deutschen Kriegsgräueln in Belgien. Vor allem aber identifizierten sich die Unterzeichner als Vertreter der deutschen Kultur programmatisch mit dem Begriff des Militarismus. Sie begegneten einer verbreiteten Tendenz, zwischen dem preußischen Militarismus und der deutschen Kultur zu unterscheiden. Zitat: Es ist nicht wahr, dass der Kampf gegen unseren sogenannten Militarismus kein Kampf gegen unsere Kultur ist, wie unsere Feinde heuchlerisch vorgeben. Ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst vom Erdboden getilgt. Zu ihrem Schutze ist er aus ihr hervorgegangen in einem Lande, das jahrhundertelang von Raubzügen heimgesucht wurde wie kein zweites. Deutsches Heer und deutsches Volk und deutsche Kultur, sie sind eins. Das Verhalten vieler Intellektueller, die vor 1914 zum Teil sehr international orientiert gewesen waren und sich dabei immer wieder auch kritisch, zumal mit dem wilhelminischen deutschen Staat und der Rolle des Militärs befasst hatten, dieses Verhalten unterstrich, wie groß schon Anfang August und dann im September und Oktober der Druck geworden war, sich selbst zu rechtfertigen und die Loyalität zur eigenen Nation unter Beweis zu stellen. Es verwies auf ein weit verbreitetes Gefühl, zumal im deutschen Bildungsbürgertum, dass die Kriegsgegner Deutschland und seinen Errungenschaften, seiner besonderen Modernität, seiner Leistungskraft mit Neid und Missgunst begegneten. Und trotzdem, meine Damen und Herren, überrascht die Naivität, mit der die deutschen Intellektuellen die internationalen Folgen ihres Aufrufs und den Eindruck kultureller Arroganz als Kehrseite der unbestrittenen Erfolge deutscher Wissenschaft und deutscher Universität, deutscher Kultur und deutscher Schriftsteller im Ausland ausblendeten. Verdichtet fanden diese deutschen Selbstbeschreibungen ihren Ausdruck im Leitmotiv der sogenannten Ideen von 1914. Dahinter stand der Versuch, den Krieg als Auseinandersetzung zwischen übergreifenden nationalen Prinzipien und Wertideen zu interpretieren. Der Münsteraner Soziologe und Ökonom Johann Plenge hielt noch 1914 eine Vortragsreihe mit dem Titel »Der Krieg und die Volkswirtschaft«. Darin leitete er die Ideen von 1914 aus einer weltgeschichtlichen Auseinandersetzung mit dem Geltungsanspruch des revolutionären Frankreich in der Tradition von 1789 ab. Hatten die französischen Idee de 89 in einer universalgeschichtlichen Stufenfolge die bürgerliche und kapitalistische Ordnung hervorgebracht, so sei es, so Plenge, nunmehr an Deutschland mit den deutschen Ideen von 1914 ein ganz neues politisches und soziales Ordnungsmodell zu etablieren. Zitat: Seit 1789 hat es in der Welt keine solche Revolution gegeben wie die deutsche Revolution von 1914. Die Revolution des Aufbaus und des Zusammenschlusses aller staatlichen Kräfte im 20. gegenüber der zerstörenden Befreiung im 19. Jahrhundert. Zum zweiten Mal, das erste Mal ist Napoleon, zieht nun ein Kaiser, diesmal ein Deutscher, durch die Welt als der Führer eines Volkes mit dem ungeheuer weltbestimmenden Kraftgefühl allerhöchster Einheit. Und man darf behaupten, dass die Ideen von 1914, die Ideen der deutschen Organisation, zu einem so nachhaltigen Siegeszug über die ganze Welt bestimmt sind wie die Ideen von 1789. Dies schloss an Ernst Troeltschs Idee auch einer besonderen deutschen Freiheitsidee an, die sich von der französischen und englischen Demokratie unterscheiden musste, indem sie die deutsche Freiheit auf das überindividuelle Bekenntnis zur Gemeinschaft abhob. Während sich Ernst Troeltsch aber bereits während des Krieges von diesen Positionen zu distanzieren begann, hielt kaum ein deutscher Schriftsteller so vehement an diesem Sonderbewusstsein und der ideologisch-kulturellen Gegnerschaft zum Westen Europas fest wie Thomas Mann. Gleich zu Beginn des Krieges mit 39 Jahren ausgemustert, war er 1914 mindestens am Schreibtisch auf der Suche nach der Rolle des Schriftstellers und einer nationalen Aufgabe für sich selbst in diesem Krieg. Seine Position, die er von den Gedanken im Kriege vom Herbst 1914 bis zu den 800 Seiten der Betrachtungen eines Unpolitischen von 1918 entwickelte, sie waren auch der Versuch, sich selbst als Nationalschriftsteller im Krieg zu stilisieren und damit Gerhard Hauptmann Konkurrenz zu machen. Die noch im Spätjahr 1914 für Samuel Fischers Neue Rundschau geschriebenen Gedanken im Kriege, sie waren mehr als eine bloße tagespolitische Stellungnahme, eine Gelegenheitsschrift. Denn hier deutete sich bereits der fundamentale Konflikt zwischen den Brüdern Thomas und Heinrich Mann an, der mit Heinrich Manns Solar-Essay von 1915 dann offen ausbrach. Heinrich Mann, der sich in Romanen wie Der Untertan vor 1914 besonders kritisch mit dem deutschen Wilhelminismus auseinandergesetzt hatte und aus seiner Parteinahme für den von ihm vielfach idealisierten französischen Republikanismus nie ein Hehl gemacht hatte, Heinrich Mann sah sich zu Beginn des Krieges mit der Tatsache konfrontiert, dass kein Verleger, kein deutscher Verleger seine Schriften mehr für publizierbar hielt. Kühl erklärte er seinem Bruder Thomas, der im Pathos der Kriegsbegeisterung am 7. August seine, Zitat, tiefste Sympathie für dieses verhasste, schicksals- und rätselvolle Deutschland bekundete, dass dieses Deutschland den Krieg ganz sicher verlieren werde. In den Gedanken im Kriege spitzte Thomas Mann den Gegensatz zwischen deutscher Kultur und westlicher Zivilisation als Markstein für die deutsche Sonderstellung in der Welt zu. Identifizierte er Kultur mit Geschlossenheit, Stil, Form, Haltung, Geschmack, stehe sie für eine geistige Organisation, so verweise die westliche Zivilisation bloß auf Vernunft, auf Aufklärung, Sänftigung, Sittlichung, Skeptisierung, Auflösung, auf Geist. Und noch stärker ideologisierbar wurde dieser Kontrast in den Begriffen westlicher Politik und deutscher Moral, weil Mann sich damit vom Modell westeuropäischer Politik überhaupt distanzierte. Zitat, denn Politik ist eine Sache der Vernunft, der Demokratie, der Zivilisation, Moral aber eine solche der Kultur und der Seele und damit deutsch. Auch Manns eigenes Grundproblem, die Kluft zwischen Künstlersein und Bürgersein, zwischen Geist und Leben, die noch in seiner Novelle Tod in Venedig so dominiert hatte, schien in diesem Krieg wie aufgehoben. Gegen die englischen Vorwürfe, die früheren Kulturleistungen Deutschlands würden jetzt von der Barbarei der Kriegführung überschattet, entgegnete Thomas Mann, dass eben alles in Deutschland, die Krankenhäuser und Volksschulen, die wissenschaftlichen Einrichtungen und Eisenbahnen genauso wie die modernen Waffen Ausdruck der kulturellen Leistungen Deutschlands seien, dass es einen Gegensatz von Kultur und Militär nicht geben könne. Und so beharrte Thomas Mann auf der besonderen Modernität Deutschlands, das zumal mit seinen Sozialversicherungen, Zitat, ja in Wahrheit ein viel modernerer Staat ist als etwa die unsauber plutokratische Bourgeois-Republik Frankreichs. Auch, Zitat, unser soziales Kaisertum stellt ein viel überzeugenderes Fortschrittsmodell dar als irgendein Advokatenparlamentarismus, der, wenn er in Feierstimmung gerät, noch immer das Stroh von 1789 trischt. Das war bereits nicht mehr allein gegen Frankreich gerichtet, sondern auch gegen den Bruder und seine frankophile Idealisierung der Dritten Republik. Die politische Aufladung dieses Gegensatzes lief auf ein elementar anderes Fortschrittsverständnis Deutschlands hinaus, das sich von Frankreich wie von England unterschied. Weil Deutschland ein, Zitat, Volk der Metaphysik, der Pädagogik, der Musik, ein moralisch orientierteres Volk sei, habe es sich auch im politischen Fortschritt zur Demokratie, zur parlamentarischen Regierungsform, zum Republikanismus zögernder und uninteressierter gezeigt als andere. Der besondere Moralismus aber könne vom, Zitat, Soldatentum gar nicht getrennt werden. Und während andere Nationen völlig die Gestalt der zivilen Gesittung annehmen, ist der deutsche Militarismus in Wahrheit Form und Erscheinung der deutschen Moralität. Meine Damen und Herren, die kulturelle Mobilisierung in den ersten Monaten des Krieges, sie war keine deutsche Besonderheit, wohl aber die bei deutschen Intellektuellen und zumal Schriftstellern programmatische, ja fast panische und im Tonfall zumeist auch hysterische Absetzung von den westeuropäischen Modellen. Aber Ansätze zu solchen Antagonismen fanden sich auch in allen anderen europäischen Gesellschaften. Auch in Frankreich beteiligten sich seit Beginn des Krieges Künstler, Publizisten und Wissenschaftler an der nationalen Selbstvergewisserung. Und sie nahm in den ersten Wochen des Krieges zuweilen groteske Formen an. Um die Musik von Richard Wagner entwickelte sich ein regelrechter deutsch-französischer Kulturkrieg. Hatten dessen Werke die Pariser Musikszene um 1900 dominiert und zu einer regelrechten Wagner-Manie in Paris geführt, so wurden ab Sommer 1914 zunächst alle Stücke deutscher Komponisten verbannt. Und dann entbrannten erbitterte Diskussionen darüber, ob man seine Musik erneut zulassen solle. Sollte er als eminent nationaler Komponist Deutschlands verboten bleiben, oder konnte er nicht doch als Ausdruck eines musikalischen Universalismus gelten, der sich allen nationalen Feindbildern entzog? Französische Intellektuelle orientierten sich anders als ihre deutschen Pendants eindeutig an der französischen Revolution und den Errungenschaften der aus der Revolution hervorgegangenen Nation. Gerade in der Armee erblickte auch ein prinzipiell armeekritischer Schriftsteller wie Romain Rolland im August 1914 die Brücke zwischen der Nation und ihrer Geschichte. Im Zitat »Elan de la Marseillaise« erkannte er eine heroische und religiöse Haltung aller Franzosen, die den August 1914 in den historischen Bedeutungszusammenhang mit dem September 1792 und damit der von außen angegriffenen revolutionären Nation stellte, einer Nation, die bereit war, alle Errungenschaften seit 1789 auch in einem großen Krieg zu verteidigen. Der Kampf gegen den äußeren Feind erdiente vielen französischen Intellektuellen zugleich einer nationalen Regeneration, der Erneuerung der eigenen Gesellschaft im Angesicht der eigenen Geschichte. Aufschlussreich waren solche Bestimmungen deshalb, weil Rolland in die Union Sacrée, das Pendant zum deutschen Burgfrieden, ausdrücklich auch das katholische und konservative Lager mit einschloss und damit alle ideologischen Strömungen auf das Erbe der Revolution verpflichtete. Gegenüber der universellen Mission, den deutschen Militarismus zu bekämpfen, traten die Spannungen zwischen Laizismus, Republikanismus, Konservatismus und Katholizismus zurück. Aber diese Strömungen verschwanden nicht, wie die Kontroverse um die Frage zeigte, ob die Philosophie des Königsberger Philosophen Immanuel Kant vielleicht verantwortlich für den Ausbruch des Krieges sei. Entschiedene Republikaner identifizierten mit Kant Rationalismus und den Respekt vor der moralischen Autonomie des Individuums, während entschiedene französische Antirepublikaner mit Kant nicht allein den deutschen Philosophen, sondern auch das Erbe der Französischen Revolution und die Dritte Republik verurteilten. In dieser Debatte ging es darum, das Erbe der Republik zu bewerten, und schon hier wurden die gegensätzlichen Positionen, die Lager aus der Phase der Dreyfus-Affäre erneut sichtbar. Sehr früh wurden in diesen Kontroversen die Risse der Union Sacrée sichtbar. So produzierte die Union Sacrée für die französischen Schriftsteller und Intellektuellen niemals ein homogenes oder widerspruchsfreies Selbstbild. Das Ergebnis war vielmehr ein eigenartiges Amalgam nationalhistorischer Erinnerungsorte, das nie frei von Widersprüchen blieb. Roland feierte ein neues Weltzeitalter. Zitat: Frankreich ist noch nicht am Ende. Wir erleben im Augenblick im August 1914 seine Auferstehung. Und es ist stets dasselbe. Bouvines, Kreuzzüge, Kathedralen, die Revolution. Und immer sind wir die Ritter der Welt, die Paladine Gottes. Die Tatsache, dass sich gegen die Union Sacrée zunächst tatsächlich kaum eine wirkungsvolle Opposition bildete, weder bei Katholiken noch bei Syndikalisten und Sozialisten, das unterstrich die unifizierende Wirkung des Gefühls, eine angegriffene Nation, das Opfer eines aggressiven Militarismus von außen zu sein. Vor diesem Hintergrund traten die ideologischen Konflikte zunächst zurück, aber aufgehoben wurden sie nie. In London verglich der Bischof von London die britischen Soldaten mit niemand Geringerem als Jesus Christus. Sie führten für ihn einen heiligen Kampf für Freiheit, Ehre und Ritterlichkeit. Viele britische Intellektuelle erkannten in dem ausgebrochenen Krieg schlicht einen Kampf zwischen Gut und Böse. Man führe den Krieg aber vor allem gegen den preußischen Militarismus und man unterschied zwischen dem autokratischen Regime und dem deutschen Volk. Der führende britische Historiker A.L. Smith hob hervor, dass erst der Krieg eine nationale Einheit als emotionale Kohärenz schaffe. Er offenbare die eigentlichen Grundlagen jeder modernen Nation, nämlich die Gemeinschaft von lebenden, Toten und Ungeborenen. Wiederum spielten, ganz wie in Deutschland, Universitätsprofessoren eine entscheidende Rolle. Führende Historiker der Universität Oxford, von der Kaiser Wilhelm II. Noch 1907 mit allem, was dazugehörte, einen Ehrendoktor erhalten hatte, publizierten mit ihrem Essay »Why We Are at War – Great Britain's Case« bereits nach wenigen Wochen eine Replik auf die Erklärungen deutscher Hochschullehrer. Sie hoben vor allem auf die deutsche Staatsphilosophie in der Tradition Hegels ab, in der sie eine gefährliche Staatsvergottung erkannten, die sich in der Geschichte des Deutschen Reiches seit 1871 schließlich mit dem Militarismus preußischer Prägung verbunden habe. Und selbst russische Intellektuelle sahen im Krieg die Chance auf eine geistige, politische und soziale Erneuerung des Landes, ja, ein, Zitat, jüngstes Gericht für das Land. Ein Moskauer Philosophieprofessor betonte die Bedeutung des Krieges, die er in der Erneuerung des Lebens erkannte und den Tod für das Vaterland voraussetzte. Vor diesem Hintergrund stellte der Schriftsteller Maxim Gorki mit seiner frühen Skepsis, Zitat, eines ist klar, wir befinden uns im ersten Akt einer Welttragödie, eine mehr als bemerkenswerte Ausnahme dar. Mit der militärischen Stagnation an der Westfront am Ende des Jahres 1914 wurde die Dauer des Krieges unabsehbar, während die Zahl der Opfer an den Fronten unaufhörlich stieg. Aber wie sollten jetzt alle diese Anstrengungen noch begründet werden? Der in seinen Positionsbestimmungen zuweilen schrille Kulturkrieg der Intellektuellen vom Sommer und Herbst 1914 ersetzte sich auch im zweiten Kriegsjahr fort. Während ein Oxforder Theologe betonte, das Zeitalter der deutschen Fußnote sei zu Ende, skizzierte der französische Historiker Jacques Bainville in seiner Geschichte zweier Völker von 1915 eine lange, determinierende Konfliktgeschichte zwischen Deutschland und Frankreich, die nun endgültig kulminiert sei. Auch hier ging es um die programmatische Abgrenzung von einem Krieg nach, Zitat, germanischer Art und einem barbarischen Krieg bewaffneter Nationen, der für Bainville schon jetzt zu den schlimmsten Erinnerungen der Menschheit gehörte. Daraus sprach im Umkehrschluss auch das französische Bild, das Selbstbild einer humanen Republik, die im Krieg nicht für Frankreich, sondern für die ganze Menschheit kämpfe. Und ähnlich diagnostizierte der französische Soziologe Emile Durkheim in seiner Auseinandersetzung mit Heinrich von Treitschkes Politikvorlesungen eine ganz besondere deutsche Orientierung an rücksichtsloser Machtpolitik, am vermeintlichen Recht des aufsteigenden Nationalstaates, der bereit war, mit allen völkerrechtlichen Prinzipien zu brechen. Die deutsch-französische Auseinandersetzung, sie spiegelte eine vielfach verflochtene Konfliktgeschichte wider, in der geschichtspolitische Argumente eine entscheidende Rolle spielten. Die deutschen Ideen von 1914 gegen die Ideen von 1789 in Stellung zu bringen, lud Selbst- und Feindbilder quasi historisch auf. Das bildete einen der wichtigsten Kristallisationspunkte für die Debatten in Deutschland. Und so äußerte sich der Bruderzwist zwischen Heinrich und Thomas Mann als Konflikt zwischen westeuropäischen Demokratievorstellungen und einem vermeintlich antipolitischen Rückzug auf Kultur und Mittellage Deutschlands. Ohne die Auseinandersetzung mit Frankreich war diese Opposition nicht vorstellbar. 1915 wurde der Streit durch die Publikation von zwei programmatischen Essays exemplarisch sichtbar. In seinem Aufsatz über Friedrich und die Große Koalition griff Thomas Mann auf Friedrich den Großen in der Situation Preußens am Beginn des Siebenjährigen Krieges 1756 zurück, um die deutsche Politik im Weltkrieg zu rechtfertigen. Ausführlich ging er auf die angebliche Eingreisung Preußens durch seine Gegner Österreich, Russland und Frankreich ein, weil sich damit eine historische Situation ergab, die eben auch auf das Problem Deutschlands im August 1914 zu passen schien. Der preußische Angriff auf das neutrale Sachsen 1756 entsprach für ihn der Besatzung Belgiens durch deutsche Truppen im August 1914. Thomas Mann begründete das mit dem Recht eines aufstrebenden Staates, das nicht von seiner historischen Mission zu trennen war. Und auch hier lieferte das Beispiel Preußens eine Folie für das Verständnis der deutschen Politik im Sommer 1914. Zitat: Dieser Staat war nicht im Recht, sofern Recht eine Konvention, das Urteil der Majorität, die Stimme der Menschheit ist. Sein Recht war das Recht des aufsteigenden Staates, einer aufsteigenden Macht, ein problematisches, noch illegitimes, noch unerhärtetes Recht, das erst zu erkämpfen, zu erschaffen war. Nur wenn sich durch den Erfolg herausstellte, dass er der Beauftragte des Schicksals war, nur dann war er im Recht und war immer im Recht gewesen. Mochte Thomas Mann einstweilen an solchen Selbstinterpretationen festhalten, für seinen Bruder Heinrich waren sie längst brüchig geworden. Schon in seinen Romanen Professor Unrat und Der Untertan hatte er sich als scharfer Kritiker der wilhelminischen Untertanengesellschaft vor 1914 gezeigt. In seiner von Idealisierungen keineswegs freien Sicht auf Frankreich und sein republikanisches Erbe geißelte er die Bereitschaft des deutschen Bürgertums, sich einem autoritären Staat mit seinen feudalen Überbleibseln unterzuordnen. Hinter dem vermeintlich modernen Charakter der deutschen Gesellschaft erblickte er eine Mischung aus aggressivem Nationalismus und materieller Fortschrittsfixierung, auf die sich nicht zuletzt auch die SPD und die Gewerkschaften seiner Ansicht nach viel zu einseitig eingelassen hatten. 1915 veröffentlichte Heinrich Mann in der Monatszeitschrift Die Weißen Blätter einen längeren Essay über Émile Zola, den naturalistischen Schriftsteller Frankreichs, der in seinem Einsatz für den zu Unrecht verurteilten jüdischen Hauptmann Dreyfus zum Helden der Demokraten und zum entscheidenden, entschiedenen Republikaner geworden war. In seinem Essay ging es Heinrich Mann vordergründig um den Kampf Zolas gegen das Regime Napoleons III. Vor 1870, die politischen und die sozialen Zustände Frankreichs in den 50er und 60er Jahren und den Wechsel zur Demokratischen Republik, der aus der militärischen Niederlage gegen Preußen-Deutschland erwachsen war. Aber, meine Damen und Herren, jedem deutschen Leser von 1915 war bewusst, dass Heinrich Mann das autoritäre Regime Napoleons III. Zitierte, um die deutsche Situation ein Jahr nach Kriegsausbruch zu kommentieren. Die Niederlage des französischen Kaiserreichs 1870 interpretierte Heinrich Mann als demokratisch-republikanischen Neuanfang. Zitat: Demokratie aber ist hier ein Geschenk der Niederlage. Das Mehr an allgemeinem Glück, die Zunahme der menschlichen Würde, Ernst und Kraft, die Wiederkehren, eine Geistigkeit bereit zur Tat, es sind Geschenke der Niederlage. Sieg und Niederlage wurden für Heinrich Mann zu den Chiffren für den inneren Zustand einer Gesellschaft. Zitat: Wer die Wahrheit hat, erwirbt den Sieg. Niederlage ist eine Bestätigung, dass ihr in Lüge lebt. Was entscheidet in La Debacle? Dass dem Heer der Glaube fehlt. Niemand im Grunde glaubt noch an das Kaiserreich, für das man doch siegen soll. Macht müsse, davon war Heinrich Mann überzeugt, auf dem Recht gründen. Und sei dies nicht der Fall, dann werde der Begriff des Vaterlandes völlig entwertet. Noch einmal Zitat. Alles das sagt er zu Frankreich, aber applizieren Sie es auf Deutschland. Jetzt sind die Unterdrücker wirklich, was zu sein sie so lange frech behaupteten. Das Vaterland. Nicht nur mitkämpfen müsst ihr für sie, die das Vaterland sind, ihr müsst mitfälschen, mit Unrecht tun, müsst euch mit beschmutzen. Ihr werdet verächtlich wie sie. Was unterscheidet euch noch von ihnen? Ihr seid besiegt noch vor der Niederlage. Spielte in der Auseinandersetzung zwischen den Brüdern Mann Frankreich die entscheidende Rolle, so geriet 1915 für die meisten deutschen Intellektuellen, vor allem Großbritannien, in den Fokus. In seinem Buch Händler und Helden, patriotische Besinnungen von 1915, operierte Werner Sombart geschickt mit den Stereotypen kleinlich-geiziger Shopkeeper in England und heroischer deutscher Individuen, die den Kampf als Testfall der historischen Auslese begriffen. Für Sombart bedeutete der Krieg eine Auseinandersetzung zwischen grundlegenden Prinzipien, englischer Materialismus und Komfort standen gegen die Fähigkeit der Deutschen, in einer Situation der Not über sich hinauszuwachsen. Der Krieg offenbarte für Sombart den deutschen Soldaten als Verkörperung von Goethes Klassizität und Nietzsches heroischem Menschen gegen die angekauften Söldner als Symbole der englischen Krankheit und das hieß der völligen Kommerzialisierung und moralischen Degeneration aller Werte. In dieser Perspektive war der Militarismus für Sombart nichts anderes als der, Zitat, der zum kriegerischen Geist hinaufgesteigerte heldische Geist. Er ist Potsdam und Weimar in höchster Vereinigung. Er ist Faust und Zarathustra und Beethoven-Partitur in den Schützengräben. Denn auch die Eroica und die Egmont-Ouvertüre sind doch wohl echter Militarismus. Meine Damen und Herren, was zeigte diese Flut von Selbstvergewisserungen und ideologischen Abgrenzungen? Wenn sich 1915 und in den folgenden Jahren ein Leitmotiv abzeichnete, dann in der besonderen Auseinandersetzung mit den von Deutschland verkörperten Modernitäts- und Fortschrittserwartungen. Das machte die Kriegsbegründungen zugleich zu Debatten um Modernitätsansprüche. Und es legte im Blick auf das Deutsche Kaiserreich eine Ungleichzeitigkeit historischer Entwicklungsprozesse offen. Ob in der Selbstdefinition deutscher Autoren, die vor dem Hintergrund von Kriegskorporatismus, Gemeinwirtschaftsideologie oder sogar dem Begriff Kriegssozialismus die Abkehr vom britischen Kapitalismus vollzogen, ob in der Kritik französischer und britischer Autoren am deutschen Machtstaatsideal oder in der Ambivalenz von kulturellen und wissenschaftlichen Leistungen und einem Militarismus, der im Krieg die Enthemmung jeglicher Gewalt bedeutete. Das Janusgesicht dieses deutschen Nationalstaats als Kulturträger und als effiziente Kriegsmaschine, das Nebeneinander von Modernität und Fortschritt, von Barbarei und Rechtsbruch, bildete einen entscheidenden Referenzpunkt zahlloser Kriegsschriften, egal ob Deutschland darin verteidigt oder verurteilt wurde. Jeder Krieg sei ironisch, weil jeder Krieg schlimmer als zuvor erwartet sei. Dieses berühmte Diktum von Paul Fussell gilt, wie ich meine, in exemplarischer Weise für das, was sich im August 1914 vollzog. Kriegserwartungen und Kriegserfahrungen sollten bereits innerhalb der ersten Tage, Wochen und Monate so weitgehend auseinanderfallen, wie in keinem Krieg der Geschichte zuvor. Das machte einen entscheidenden Teil des brutalen Wirklichkeitsumbruchs aus, der sich im August 1914 zeigte, nun aber nicht mehr allein in Kasernen und auf städtischen Plätzen, in Wohnzimmern und an den Schreibtischen der Etappe, sondern auf den glühend heißen Feldern Belgiens und Nordfrankreichs, in den Wäldern Galiciens und Ostpreußens. Jetzt wurden die ganz unterschiedlichen Szenarien, Erwartungen und Pläne mit einer Explosion von Gewalterfahrungen konfrontiert, die alle Erwartungen binnen kurzer Frist radikal entwerteten. Und gerade Schriftsteller, die dies als Soldaten konkret und unmittelbar, nicht am Schreibtisch, sondern in den Schützengräben erlebten, sie fanden zu Deutungen dieser veränderten Wirklichkeit, die sich fundamental von den intellektuellen Schreibtischdebatten unterschieden. Die Macht des Zufalls, die darüber entschied, ob man den Krieg überlebte oder nicht, sie wurde zu einem Leitmotiv der Fronterfahrung von soldatischen Schriftstellern. Robert Musil erlebte im September 1915 den Einschlag eines italienischen Fliegerpfeils unmittelbar neben sich. Fliegerpfeile waren 10 bis 20 Zentimeter lange Stahlpfeile, die Kampfpiloten aus ihren Flugzeugen über den Frontlinien abwarfen. Für Musil nahm dieses Erlebnis den Stellenwert einer eigenen Initiation an, indem sich das Nichtwissen um den Einschlag mit dem Wissen um die Präsenz und um die unmittelbare Nähe des Todes verband. In sein Tagebuch schrieb er: Das Schrapnellstück oder der Fliegerpfeil auf Tenna, man hört es schon lange. Ein windhaft pfeifendes oder windhaft rauschendes Geräusch, immer stärker werdend. Die Zeit erscheint einem sehr lange. Plötzlich fuhr es unmittelbar neben mir in die Erde, als würde das Geräusch verschluckt. Von einer Luftwelle gar nichts erinnerlich, es muss aber so gewesen sein, denn instinktiv riss ich meinen Oberleib zur Seite und machte bei feststehenden Füßen eine tiefe Verbeugung. Dabei von Erschrecken keine Spur, auch nicht von dem rein nervösen wie Herzklopfen, das sonst bei plötzlichem Schock auch ohne Angst eintritt. Und nachher ein sehr angenehmes Gefühl, Befriedigung, es erlebt zu haben, beinahe Stolz, aufgenommen in eine Gemeinschaft, Taufe. Das Gefühl, dem Tod jederzeit ausgesetzt zu sein, blieb nicht mehr auf die unmittelbare Schlacht allein beschränkt. Der französische Schriftsteller Gabriel Chevalier verarbeitete in seinem Roman Heldenangst, in seinem Alter Ego, dem französischen Poilu Jean d'Artemont, seine eigenen traumatischen Kriegserfahrungen. Jean d'Artemont beschrieb eine völlig veränderte Wahrnehmung von Himmel und Sonnenaufgang als Chiffren von Natur und Zeit, die in allen europäischen Vorkriegsgesellschaften Zeichen des Friedens und der Harmonie gewesen waren, jetzt aber zu bedrohlichen Fallen wurden, wenn die Aufmerksamkeit der Soldaten nachließ. Zitat: Das rosa Morgenlicht, die stille Dämmerung, der warme Mittag, es sind Fallen, denn die Freude wird für uns ausgelegt wie ein Köder. Von körperlichem Behagen erfüllt, streckt ein Mann seinen Kopf aus dem Schützengraben und wird getötet. Einem mehrstündigen Beschuss fallen nur wenige Männer zum Opfer und eine einzige aus Langeweile abgeschossene Granate fällt mitten in einen Zug und vernichtet ihn. Ein Soldat ist nach albtraumhaften Tagen aus Verdun zurückgekehrt und beim Exerzieren explodiert ihm eine Handgranate, reißt ihm den Arm ab, zerfetzt ihm die Brust. Akribisch beschrieb Chevalier das und wie sich Soldaten nicht als Täter, sondern als Opfer von technologisch anspruchsvollen Waffen, von Geschossen, von einem Gewaltsystem verstanden, das allenfalls in kurzen Momenten durch gegnerische Soldaten, durch konkrete Menschen also sichtbar wurde. Ansonsten handelte es sich um eine weitgehend entindividualisierte, konkrete Erfahrung in den Schützengräben, die aber auf die Psyche aller betroffenen Soldaten umso stärker einwirkte. Und genau daraus resultierte die Neigung, den Gegner nicht im Licht jener nationalen Feindbilder zu sehen, die zu Kriegsbeginn dominiert hatten und die zumal an vielen Schreibtischen von Intellektuellen in der Etappe und an der Heimatfront präsent blieben oder, wie ich gezeigt habe, sich sogar noch vertieften. Ganz anders die Reaktion von Chevalier. Er hob auf die gemeinsame Erfahrung aller Soldaten ab, die aus prinzipiell gleichen Gefahren und Lebensbedingungen auf allen Seiten der Front resultierte. Der Gegner, er blieb Gegner, aber er war situativ auch immer wieder Kamerad. Und gerade der Abstand zu den Kommandeuren der Etappe, die Differenz zwischen der relativen Gleichheit soldatischer Lebenswelt und der immer kritischeren Sicht auf die Kommandeure der Etappe, die Theoretiker und Architekten des Krieges, bildete für diese Deutung einen entscheidenden Ansatzpunkt. Chevalier schrieb: Der Schrei, der manchmal aus den deutschen Schützengräben erschallt, Kamerad Franzose, ist ernst gemeint. Denn der Fritz ist dem Poilu näher als seinem eigenen Feldmarschall. Und der Poilu ist dem Fritz aufgrund des gemeinsamen Elends viel näher als unseren Kommandeuren in Compiègne. Unsere Uniformen sind unterschiedlich, doch wir sind alle Proletarier der Pflicht und der Ehre, Bergarbeiter, die in konkurrierenden Grubenunternehmen arbeiten, doch vor allem gleich entlohnte Bergarbeiter, die von schlagenden Wettern bedroht werden. Aus der Erfahrung der Todeszonen zogen zumal Schriftsteller im Krieg auch radikale Schlüsse. Henri Barbusse, der Autor des, wie ich meine, schonungslosesten Kriegsbuches Le Feu von 1916, er betonte 1918 am Ende des Krieges, Zitat, Menschheit statt Nation. 1789 riefen unsere Revolutionäre, alle Franzosen sind gleich. Und wir müssen heute sagen, alle Menschen. Denn die Gleichheit erfordert gemeinsame Regeln für alle Menschen der Erde. Dieser Satz, diese Hoffnung, der Weltkrieg sei mit seinen entsetzlichen Opfern nicht umsonst gewesen, weil er eine neue quasi Weltinnenordnung geschaffen habe, diese Hoffnung hat im Prinzip ihren normativen Anspruch bis heute nicht verloren, auch wenn niemand von uns behaupten kann, die Menschheit sei bei aller Verdichtung und Globalisierung zum wirklichen Handlungssubjekt geworden. Auch die Desillusionierung der globalen Hoffnung auf einen War to end all wars war eine Grunderfahrung des 20. Jahrhunderts. Und ein letztes Beispiel. Langfristig geriet durch den Weltkrieg nicht nur das liberale Politikmodell unter Druck, sondern auch das Bild pluralistischer Gesellschaften, die am Ende des Krieges vielen Zeitgenossen als atomistisch galten. In seinen Betrachtungen eines Unpolitischen gab Thomas Mann 1918 seiner tiefen Verachtung für das westeuropäische Politikverständnis Ausdruck, das er mit einem modernen Gesellschaftsbegriff identifizierte. Zitat, die Politik macht roh. Sie macht pöbelhaft und stupid. Neid, Frechheit, Begehrlichkeit ist alles, was sie lehrt. Ich will nicht die Parlaments- und Parteienwirtschaft, welche die Verpestung des gesamten nationalen Lebens mit Politik bewirkt. Ich will nicht Politik, ich will Sachlichkeit, Ordnung und Anstand. Aber es gab eben auch andere Ansätze für die Reformulierung des liberalen Paradigmas. Für den eingangs zitierten Ernst Troeltsch rückte 1918 die Stabilisierung der neuen demokratischen Republik und die Frage in den Vordergrund, wie vor dem Hintergrund der Traumatisierung des deutschen Bürgertums, das 1918 vor den Trümmern des Kaiserreichs und damit auch vor den Trümmern seiner eigenen Geschichte stand, eine Aussöhnung mit der demokratischen Republik gelingen konnte. Troeltschs Antwort setzte auf eine geistige Regeneration, auf die Mobilisierung sozialmoralischer Werte, wo auf anderes zunächst nicht zu hoffen war. Zu Beginn der Verfassungsberatungen der Weimarer Nationalversammlung betonte er, Zitat, das Werk Bismarcks, es muss erneuert und ersetzt werden, ohne den Hintergrund einer starken realen Macht, ganz wesentlich mit Hilfe ideeller Kraftquellen. Über Nacht, so Troeltsch, sei Deutschland zur radikalsten Demokratie Europas geworden. Und auch in einer weiteren Hinsicht kam es bei Troeltsch zu einer, wie ich meine, bemerkenswerten Neupositionierung. Wo es im Krieg noch um die Distanzierung von der westeuropäischen Aufklärung, um die Abqualifizierung englischen Materialismus und französischer Zivilisation gegangen war, da stand bei ihm jetzt der Versuch der Synthese überstaatlicher, ja transnationaler Ideenmuster. Da stand die Suche nach den Berührungen zwischen deutscher und europäischer Kulturgeschichte. Das musste am Ende auch der Verfasser der Betrachtungen eines Unpolitischen anerkennen, der um 1922, jetzt um Aussöhnung mit seinem Bruder Heinrich bemüht, selbst auf der Suche nach einer Brücke zur Demokratischen Republik war. Thomas Mann anerkannte Ernst Troeltschs Einsatz für eine, Zitat, Wiederannäherung des deutschen Gedankens an den mit bestimmten religiösen und ideologischen Elementen unseres Kulturkreises unlöslich verbundenen Westeuropäischen. Und mit einem Anflug selbstkritischer Ironie fügte Mann hinzu, Zitat, was hier von einem gelehrten Denker mit stärkender Bestimmtheit ausgesprochen wurde, das war gefühlsweise als dunkle Gewissensregung seit Jahr und Tag in manchem Deutschen lebendig gewesen. in solchen vielleicht sogar, die im Zauberberge des romantischen Ästhetizismus recht lange und gründlich geweilt. Meine Damen und Herren, was folgt aus all dem? Der Sieger des Weltkrieges war keine Nation, kein Staat, kein Imperium. Und sein Ergebnis war keine Welt ohne Krieg. Der eigentliche Sieger dieses Krieges war der Krieg selbst, war das Prinzip des Krieges und der totalisierbaren Gewalt als Möglichkeit. Das aber wog langfristig umso schwerer, weil es im fundamentalen Gegensatz zu jenem Leitmotiv stand, das sich während des Krieges entwickelt hatte und das für viele, für Tausende von Soldaten ein entscheidender Grund gewesen war, den Krieg auch 1916, 17 und 18 mit allen Mitteln fortzusetzen. Die Hoffnung, ein letzter grausamer Krieg müsse am Ende gegen das Prinzip des Krieges überhaupt geführt werden, das Vertrauen darauf, dass der Weltkrieg ein allerletzter Krieg, ein War that will end all war sei, es sollte bitter enttäuscht werden. Was sich durch den Krieg elementar veränderte, und das zeigten die Viten der Schriftsteller, das war der Blick auf die Möglichkeiten der Gewalt vor dem Hintergrund einer neuen Unübersichtlichkeit, eines Zeitalters der Frakturen, das zu neuen Kategorienbildungen zwang. Es war nach 1918 kein neuer stabiler Ordnungsrahmen erkennbar, weder gesellschaftlich noch politisch noch international und in vieler Hinsicht auch nicht künstlerisch und intellektuell. Aber die neuen radikalen Modelle der russischen Bolschewiki wie der italienischen Faschisti, sie wandten sich unverkennbar gegen das liberale, das plurale Erbe des 19. Jahrhunderts, nicht zuletzt in der ausgesprochenen Gewaltbereitschaft und dem entgrenzten Terror nach innen und außen. Das aber hatte mit den Weltkriegserfahrungen direkt zu tun, mit den Übergängen vom Staatenkrieg in die Revolution und den Bürgerkriegen, genauso wie mit den vielfältig enttäuschten Erwartungen in den europäischen Gesellschaften angesichts der Friedensordnung nach 1918. Um 1930 jedenfalls schien das Modell des Liberalismus, des Verfassungsstaates und des Parlamentarismus für viele Europäer seine Zukunft hinter sich zu haben. Hinter dieser tiefgreifenden Erschütterung wurde noch etwas anderes sichtbar. Stärker als in jedem Krieg zuvor und danach traten im Ersten Weltkrieg Erfahrungen und Erwartungen auseinander. Walter Benjamin schrieb 1933 im Rückblick, Zitat, nein, so viel ist klar, die Erfahrung ist im Kurse gefallen und das in einer Generation, die 1914 bis 18 eine der ungeheuersten Erfahrungen in der Weltgeschichte gemacht hat. Denn niemals zuvor sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden, als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch den Hunger und die sittlichen durch die Machthaber. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, sie stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken und in der Mitte, in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen, der winzige, gebrechliche Menschenkörper. Was aber war die Konsequenz dieser radikalen Entwertung von Erwartungen durch eine Explosion von Gewalterfahrungen in kürzester Frist? Bis in die frühe Neuzeit hinein waren Erwartungshorizonte und Erfahrungsräume in einem zyklischen Zeitverständnis aufeinander bezogen geblieben. Zwischen 1770 und 1850, so lernen wir von Reinhard Koselleck, brach diese Zeitvorstellung auseinander, weil die Erwartungen der Menschen im Zeitalter der Französischen Revolution weit über ihre Erfahrungen hinausschossen. Und das Ergebnis waren die modernen Ideologien, die Ismen. Das, was im August 1914 begann und im November 1918 nicht endete, es kehrte diese Tektonik radikal um. Nun entlarvte der Krieg alle Fortschrittserwartungen, das Erbe des 19. Jahrhunderts, als allenfalls harmlose Szenarien, die der Dynamik von Gewalt in diesem Krieg nicht mehr standhielten. Das Ergebnis war eine Glaubwürdigkeitskrise in nahezu allen Lebensbereichen. Eine Krise der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft, der ideologischen Entwürfe zur Rechtfertigung von Staaten und Reichen, von Nationen, Ethnien und Klassen. Und darin, in dieser elementaren Verunsicherung, in den verkürzten Geltungsfristen und Halbwertszeiten großer Ordnungsideen liegt ein Erbe dieses Krieges bis in die Gegenwart. Der enthemmten Gewaltgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgte nach 1945 eine mindestens für Europa friedliche Phase im Zeichen des stabilen Kalten Krieges und der Durchsetzung der demokratischen Massengesellschaft. Es schien, als habe man die zweite Hälfte dieses 20. Jahrhunderts gebraucht, um die seit August 1914 geschlagenen Wunden allmählich zu heilen, aber sichtbar bleiben sie bis heute. Am Ende seines Romans »Der Zauberberg« entlässt Thomas Mann seinen Helden Hans Castorp auf die Schlachtfelder des Flachlandes und fragt, ob aus diesem Krieg, diesem Zitat »Weltfest des Todes«, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen werde. Als Thomas Manns Kinder im August 1914 ihre Aufführung der Büchse der Pandora abbrechen mussten, weil der Krieg ausgebrochen war, da öffnete sich für Europa und die Welt ein eigenes Schreckensgefäß. Und in dem gleichen Augenblick, so der Text der Sage, entflog diesem ein Schwarm von Übeln und verbreitete sich im Nu über die ganze Erde. Und nun erfüllte das Elend in allen Gestalten Erde, Luft und Meer. Allerlei Fieber belagerten die Erde und der Tod, der vordem die Sterblichen nur langsam beschlichen hatte, beflügelte seinen Schritt. Es bedurfte vieler Irrwege, zahlloser Opfer und schmerzvoller Anläufe im 20. Jahrhundert, um die Extreme der Gewalt wieder einzufangen, die sich seit August 1914 entfaltet hatten, um sie zu bändigen und mühsam in eine Friedensordnung zu verwandeln. Wo und wann immer diese Ordnung nach innen oder nach außen gefährdet ist, da sind wir bis heute Erben dieses Krieges. Vielen Dank. Danke.